Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir ein kleines bisschen Abschiedsstimmung in der Sendung. Eine Ära geht zu Ende und dafür steht dieser Mann. Herzlich willkommen, Harry Owens.
Ja, hallo, guten Tag, guten Morgen.
Er ist der Gründer des Traumtheater Salome, eine fantasievolle Show mit viel Artistik und Poesie. Seit 39 Jahren tourt das Theater durch Deutschland. Zurzeit gastiert es mit seinem Spiegelzelt in Frankfurt. Allerdings zum allerletzten Mal, denn Salome ist auf großer Abschiedstournee und wir wollen diese Ära eben nicht zu Ende gehen lassen, ohne dass wir den Erfinder mal genauer vorstellen. Sind Sie ein Träumer?
Kann man so sagen. Als ich im vierten Schuljahr sitzen blieb, stand in meinem Zeugnis, er könnte bessere Noten haben, wenn er sich nicht in den Tag hinausträumen würde.
Und das haben Sie als Kompliment damals schon gesehen, oder?
Nö, ich sehe die Wahrheit heute.
Also Träume sind schon Ihr Lebensthema, kann man sagen?
Ja, doch, ja.
Wovon träumen Sie am liebsten?
Nee, ich setze das um. Also ich träume gar nicht mal, sondern ich stelle mir etwas vor. Da spielt die Fantasie natürlich eine große Rolle. Fantasie ist ja der Traum eigentlich. Und realisiere das. Genauso wie das Traumtheater oder 1991 das Museumsurfest.
Also 1983 war Traumtheater Salome zum ersten Mal in Frankfurt. Harry Owens hat hier auch einige Jahre gelebt, denn wie er gerade selber sagte, das Museumsuferfest hat er erfunden und jahrelang organisiert. Wir blicken zurück auf diese Zeit mit oder ohne Träne im Knopfloch.
HR1, genau meins.
Abend für Abend sitzt Harry Owens auf seinem großen goldenen Sessel im Traumtheater Salome. Er liest aus einem dicken Buch, will uns Mut machen, auf den Sonnenstrahlen spazieren zu gehen. Er wirft den Zuschauern symbolisch goldene Äpfel der Fantasie zu. Und dabei strahlt er mit seiner sonoren Stimme eine angenehme Ruhe aus. Strahlen Sie die gleiche Ruhe auch im Alltag aus oder schalten Sie um, wenn Sie auf die Bühne gehen?
Ja, also teils, teils. Der Alltag gibt halt nicht die Ruhe wieder. Und deswegen muss das alles heute ein bisschen schneller gehen. Selbst der Traum muss eigentlich irgendwie platziert werden. Und das braucht seine Zeit. Und viel Zeit haben wir ja leider nicht.
Es gibt Clowns, es gibt Jongleure, Artistik und Ballett. Aber Sie sagen, es ist nicht sowas wie Zirkus oder Varieté. Was ist für Sie der Unterschied?
Es ist das Traumtheater.
Das heißt?
Mein Theatertraum.
Ich hatte den Eindruck, die meisten Künstler waren aus Osteuropa.
Es ist ein großer Teil daher. Ja. Also die besten Schulen sind in der Ukraine, dann aus Russland und dann der Rest der Welt. Also Argentinien war dabei, Brasilien und ein Spanier und natürlich ich als Deutscher.
Weil wir in Deutschland zu wenig gute Artisten haben oder weil es ihnen wichtig ist, auch was Internationales zusammenzustellen?
Nee, das ist nicht die Motivation, sondern es muss mir einfach zusagen. Es muss passen in diese Kombination, alle Theaterformen miteinander auch ein bisschen zu verbinden. Und das sieht man ja dort auch. Und es geht nicht darum, eine internationale Gruppe zu erzwingen oder wie auch immer.
Und es geht auch nicht um höher, schneller, weiter und
nee,
noch spektakulärer und noch gefährlicher.
Nee. Also das ist richtig.
Nach welchen Kriterien suchen Sie die Artisten aus?
Na, früher fuhr man in die Welt und heute kommt die Welt zu dir. Und zeigt dir und gibt dir Tipps, wo ist wer und so weiter. Und dann arbeite ich mit den Leuten ein bisschen und dann passt das. Wir haben ja in Berlin eine Akademie der schönen Künste, die neue Darstellungsformen entwickelt. Wenn zum Beispiel ein junger Künstler Jongleur geworden ist, er zu klein war, aber Balletttänzer zu sein, verbindet man seinen Traum mit dem, was er gelernt hat. Und damit wird auch ein Künstler unverwechselbar und sehr besonders.
Die jüngste Artistin war gerade erst 14 Jahre alt. Respekt.
Ja, sie macht ihr Praktikum, ist aber schon wirklich Welt.
Aber beim Schlussapplaus, da war sie nicht auf der Bühne.
Nee, in dem Alter darf man nur bis um 22 Uhr und danach nicht mehr auf die Bühne. Und deswegen saß sie im Publikum und hat dann auch doppelt so viel Applaus bekommen. Ne?
Also Sie müssen dann auch diese ganzen Jugendschutzregeln und sowas beachten. Und
ja, selbstverständlich.
Als Manager des ganzen Ladens haben Sie viel Bürokratie. Wie viel Prozent Ihrer Arbeit ist Bürokratie?
Ja, zwischen 12 Uhr und Beginn der Show, Organisation. Also jedes Detail. Das fängt an, das Feuer am Eingang, das muss brennen, das muss Wärme ausstrahlen, wenn die Menschen ins Theater gehen. Innen drin muss auch alles stimmen, es muss geheizt sein. Also da muss man heizen, organisieren.
Viele Theater und andere Kulturbetriebe leben ja von öffentlichen Subventionen. Sie müssen das irgendwie alles selber organisieren. Finden Sie das ungerecht?
Nö, überhaupt nicht. Also ich meine, Bin ich gut? Geht's uns gut? Bin ich schlecht? Muss ich darüber nachdenken?
Harry Owens, Hans. Geht's Ihnen gut?
Oh ja.
Außergewöhnliche Leute haben oft auch einen außergewöhnlichen Lebensweg. Harry Owens stammt aus einer Unternehmerfamilie. Die Eltern hatten eine Textilfabrik, aber sie hatten offenbar nicht so viel Zeit für ihren Sohn. Deshalb ging er auf ein Internat. Wäre es der Wunsch Ihres Vaters gewesen, wenn Sie die Firma eines Tages übernommen hätten?
Ja, es war die Schwester meiner Mutter und der Onkel.
Und der Onkel hatte die Firma.
Die hatten die Firma. Und mir lag sowas nicht. Überhaupt nicht. Mein Cousin hat das dann übernommen und Firma ist pleite.
Wie die meisten Textilfabriken
ja,
der Zeit damals.
Ja. Reit, Rheinland, da Mönchengladbach, das war ja die Ecke. Wo
ganz viel Textilfirmen waren.
Ja.
Also gut, dass Sie den Laden damals nicht übernommen haben.
Nö, das war überhaupt nicht mein Interesse, weil ich wollte eigentlich die Welt sehen. Und immer wieder war eigentlich der Drang einfach raus in die, ich wusste gar nicht wohin, aber ich wollte einfach immer weiter, immer schauen, neugierig hinter den nächsten Berg zu schauen, was es da gibt.
Wann hat das angefangen, dieser Wunsch rauszukommen und die Welt zu sehen?
Zu früh eigentlich, also schon mit 12. Ich bin in Österreich geboren und dann nach Hamburg und bin bei meiner Großmutter, die hatten da so Ländereien und mitten auf dem Land in Hamburg, Duvenstedt, das ist so Duvenstedter Burg, jetzt Naturschutzgebiet. Und da habe ich gewohnt. Und dann musste ich aber auch immer weg. Wenn ich den Überlandbus gehört habe von Weitem, der hupte immer so, ne? Da musste ich losrennen. Bin mitgefahren und irgendwie hat mich dann irgendeiner nach Hause gebracht.
Wieder. Das heißt, Sie sind öfters mal abgehauen?
Immer, ja.
Mit 14 aus dem Internat abgehauen?
Ja.
Und dann geflohen zu dem Onkel nach Sevilla.
Richtig.
Ist das korrekt? Der hatte eine Schokoladenfabrik.
Er war der Direktor dieser Fabrik, leider nicht der Inhaber. Und das war natürlich der Onkel, mein Lieblingsonkel eigentlich, der mir einen richtig schönen Füller geschenkt hat mit Tinte. Das war damals als Kind was ganz Tolles. Und da bin ich bis dorthin ohne Pass und ohne Ausweis immer mitgegangen mit dem Berufsverkehr, bis ich da war. Und es war toll. Und der hat mich befreit von meiner Familie.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie dann in Sevilla waren mit 14? Zu Fuß?
Die Anhalter und so weiter. Also ungefähr 3 Wochen.
Okay.
Das ging, war schon okay.
Das heißt, das war für Sie so eine richtige Flucht von Familie?
Ja, wir kommen ja wieder auf die Träume. Man träumt von irgendetwas, man weiß gar nicht was, aber irgendwas muss es noch geben, was mehr als Normalität ist. Und da war ich einfach auf der Suche. Und erklären kann ich das nicht, sondern ich bin einfach los, um wirklich zu schauen, was es gibt. Und somit habe ich mir dann die Welt angesehen, habe ich irgendwann dann auch den Führerschein gemacht, bin durch die ganzen schönen Länder, auch in diesen Städten wie Bagdad, Kabul und so weiter, die heute leider zum größten Teil zerstört sind. Das war einfach eine tolle Erfahrung auch. Ne? Man traf sich in der Türkei, in Istanbul und tauschte aus. Dann kamen die zurück von den Reisen und man traf man sie an bestimmten Stellen. Und dann, da musst du fahren, das kannst du mitnehmen und so. Dann wurde auch ein bisschen geschachert unterwegs, damit man Benzin bezahlen konnte. Also es war schon spannend. Also ich würde die Reise immer wieder gerne machen.
Und die Onkel hatte dann mehr Verständnis für ihren Freiheitswillen als ihre Familie.
Ja, der wollte auch gar nicht, dass ich bei ihm arbeite oder irgendwas. Er hat mir nur die Wege geebnet und hat gesagt, jetzt musst du alleine klarkommen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Hatten Ihre Eltern dann irgendwann Verständnis für ihren Lebensweg oder waren sie erstmal unten durch?
Niemals.
Niemals.
Der Vater hat gesagt, du kommst nicht über die Schwelle des Hauses, ehe du nicht was Anständiges gelernt hast.
Selbst hat er noch den Erfolg von Salome erlebt?
Nee.
Hat er nicht mehr erlebt?
Also nicht bewusst. Ich habe auch gar keine Verbindung gehabt mehr und so weiter. Leider.
Sie bedauern das?
Eigentlich schon, ja, weil ich bin eigentlich so in meinem Freundeskreis der Lieblingsonkel, klar. Die Kinder, die lieben mich mit dem Theater.
Logisch,
und so weiter.
So einen Onkel hätte ich auch gerne gehabt. Harry Owens in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Harry Owens, Erfinder und Leiter des Traumtheater Salome. Er hat nur einen Musikwunsch geäußert, aber der ist ihm wichtig, denn er spielt eine wichtige Rolle für Sie. Was hat es damit auf sich?
Ja, einmal, also es war ja mehr durch die Orientreisen, war ja eigentlich so ein orientales Theater in Planung damals und auch natürlich mit den Goldenen Kuppeln und so weiter. Leider wurde ja dann jetzt 2013 das eigentliche Traumtheater, die Dieser schöne Tempel wurde ja zum größten Teil geklaut. In Stuttgart waren die ganzen Trucks abgestellt von dem Spediteur. Und naja, dann wollten wir ein Gastspiel vorbereiten. Und dabei stellte sich raus, dass zwei große 12x3 Meter Container fehlten.
Wer klaut ein ganzes Zirkuszelt? Ich meine,
nee, das war schon 40 Tonnen Stahl, wenn man das mal umrechnet. Das gibt bestimmt auch Geld dafür.
Ach, darum ging's.
Also der hatte leichtsinnigerweise die Sachen abgestellt in den Parktaschen vom Industriegebiet in Stuttgart. Ohne Wegfahrsperre und so weiter. Und das war ein erheblicher Schaden für uns.
Wie verkraftet man das, wenn man plötzlich kein Zelt mehr hat?
Ja, muss man mit klarkommen, egal wie. Das geht ja weiter, du guckst ja nach vorne. Du stellst dich nicht hin und weinst, sondern du überlegst eine Möglichkeit. Und die haben wir ja gefunden und die gefällt den Leuten auch so. Es gibt immer einen guten Weg.
Und Ihr Musikwunsch ist jetzt Caravan von Mike Batt.
Richtig.
Den Titel setzen Sie schon lange ein?
Ja, der Titel, das ist unsere finale Musik seit Beginn. Also März 82, seitdem läuft die Musik im Finale.
Dann hören wir die jetzt. Caravan, Mike Batt für Harry Owens. Das Leben war seine Lehre. Harry Owens ist viel rumgekommen auf der Welt. Als die 68er-Bewegung in Deutschland tobte, da reiste er mit dem VW-Bus durch Indien. Fühlen Sie sich so als Alt-68er oder Flower Power oder was halten Sie von diesen Etiketten?
Nee, eigentlich nicht. 68er setzt man ja so in Verbindung mit Steine werfen und Revolution zu machen und so. Die Welt ist viel zu schön, um hier überhaupt Revolution zu machen. Natürlich, wenn irgendwelche Dinge nicht stimmen, setzt man sich dafür ein. Das ist schon klar, wenn Ungerechtigkeiten sind. Ne?
Ja.
Aber das war eigentlich nicht mein Ding. Ich wollte malen, wollte schreiben und wollte reisen. Und das war auch gut so.
Haben Sie sowas wie einen Lehrmeister?
Ja, ich habe 2 Jahre, 3 Jahre beim Budapester Operettentheater gearbeitet. Ach, das waren bestimmt 200 Statisten, die da mitgemacht haben. Das waren große Arena-Inszenierungen, Zigeunerbaron.
Oh ja.
Und ich musste in Ottokar spielen, musste mitten in diesem großen Arena, da war ein Ziehbrunnen, also typisch ungarisch aufgebaut, mit Kutschen und so weiter, saß ich dann mittendrin und habe dann ungarischen Gulasch gekocht. Und zwischendurch musstest du dann raus und schnell den Ottokar spielen und dann musstest du aber auf die Nase fallen. Und wenn ich Applaus gekriegt habe, weil ich so toll gefallen bin, dann gab es immer eine Flasche Bier.
Das war die Motivation?
Ja.
Okay.
Ja, natürlich.
Dafür hat man auch manch einen Kratzer dann in Kauf genommen.
Ja, das war in Ordnung.
Schließlich haben Sie dann Leute kennengelernt wie Bernhard Paul, André Heller. Sie haben gemeinsam auch Roncalli entwickelt. Wie funktionierte das damals?
Nee, das muss man jetzt vorsichtig angehen.
Aha.
Nach der Tournee mit André Heller und Paul, ich war ja wirklich Fan von Roncalli damals. Dann haben sie sich ja gestritten und dann gab es den Zirkus eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Paul saß alleine in Wien in der Hüttelbergstraße und hat dort gewartet, ja, wie komme ich wieder nach Deutschland? Er hatte auch kein Geld mehr, gar nichts mehr, war nichts mehr da, war nur ein kleines Modell da. Und dann, okay, dann kriegte ich plötzlich einen Brief, der Clown auf der Treppe und ach Gott, da habe ich meinem Anwalt gesagt, wir müssen da hin, wir müssen ihm helfen, wir müssen den rüberholen.
Okay.
Und da waren alle, Zirkuswagen waren überall in ganz Wien verstreut, wahrscheinlich alle vom Gerichtsvollzieher versteckt und so, haben wir die verladen nach Köln im Zug und dann haben wir das Stollwerkgelände gemietet und da war der Neubeginn. Nur was ich natürlich nicht wusste, er wollte eigentlich gar nicht mit mir arbeiten, sondern er wollte für sein Ding machen. Und dann haben wir dann auch gesagt, okay, gut, du gehst deinen Weg. Und dann habe ich Salome gegründet, weil ich wollte gerne sowas machen. Also jetzt nicht mit Tieren oder so, aber so, das hat mir gefallen vom Grunde her. Weil Heller war ja oder ist ja ein sehr ausgefallener Mensch und den mochte ich sehr.
Ja, Heller, Bernhard Paul und Harry Owens sind vielleicht auch 3 Alpha-Tiere.
Ja, alle aus Österreich.
Also da musste auch jeder seinen eigenen Weg dann irgendwann gehen.
Doch, doch, doch. Also es ist nichts Negatives zu berichten, nur dass er hat ja ein tolles Buch geschrieben, in großem Bildband. Und dann steht er nur drin und dann kam ich nach Köln. Das war's. Das ist meine Ehre.
Aber es ist ja auch schön, dass es jetzt drei solcher Projekte gibt, als wenn Sie drei zusammen nur ein Projekt
Kein
gemacht
hätten. Nein, 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 das ist schon so okay.
Harry Owens über seinen Werdegang. So, jetzt kommen zwei Legenden ins Gespräch. Es wundert mich gar nicht, dass diese beiden Herren sich mögen. Harry Owens ist der eine und am Telefon die Person war viele Jahre eine Legende auf dem Fußballplatz. Hallo, Herr Überraschungsgast.
Hallo, ich habe sehr interessant zugehört. Toll, großartig.
Dieter Müller, ich sage nur Kickers Offenbach, 1. FC Köln, 1977 und 78 Torschützenkönig in der Bundesliga. Und aus der gemeinsamen Zeit in Köln kennen sich die beiden auch. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie sich kennengelernt haben?
Ja, ich habe jetzt letztens den Harry ja gesehen bei seiner Premiere. Und ich konnte mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber es kann ja nur in der Kölschkneipe gewesen sein, Harry, oder? Meinst du nicht?
Ich meine,
das ist ja 40 Jahre her und du weißt, wenn man älter wird, dann ist das Gedächtnis ja auch nicht so unbedingt.
Ja, dann musst du es öfters auffrischen, du trinkst so viel Äppler.
Ja, nee, du, ich trinke immer noch gern Kölsch. Also du weißt ja, dass ich Köln liebe und auch eine ganz große Zeit. Und da haben wir uns kennengelernt. 40 Jahre ist das her.
Ich freue mich, dich zu hören und dich auch gesehen zu haben und dass du noch gesund und fit bist, das ist ja Hauptsache.
Ich habe den Verdacht, bei Ihnen kommt so ein bisschen der rheinische Dialekt auch gelegentlich durch in der Sprache, oder?
Ja, doch, natürlich.
Ja, wie lange haben Sie in Köln gelebt?
Och, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau.
Weiß ich nicht mal genau, das ist schon wieder Kölsch.
Ich würde sagen, der Harry ist eine Judi-Jung.
Das weiß ich nicht genau, wenn ich da, wie lange, ja.
Also.
Ja, wir waren uns von Anfang an, das war was ganz Besonderes. Ich meine, das haben Sie ja auch mitgekriegt, der Harry ist ja ein außergewöhnlicher Mensch. Und ich weiß noch, wir sind uns über den Weg gelaufen 1978 und ich glaube, sein Theater hat er 82 eröffnet und damals haben wir uns unterhalten, haben uns getroffen und da habe ich so gedacht, was erzählt der denn mir da für eine Quark oder irgendwas. Und fantastisch, da hat er das dann alles verwirklicht, umgesetzt und denke ich mal, das ist eine großartige Leistung, solange da auch viele Krisen, denke ich mal, auch Harry, so wirst du die auch gehabt haben,
natürlich.
Dazu bestehen und immer durchzuhalten. Ich finde, das ist wirklich ein großes Lob von deiner Seite.
Dafür hat man Freunde auf der Welt.
Genau, das weißt du ja. Und ich muss nur eins sagen, was du Menschen zusammengeführt hast und vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, über 40 Jahre, wie viele Menschen du glücklich gemacht hast, ja, das ist ja auch eine großartige Begabung. Das war ja bei mir als Fußballer auch, wenn die Leute mir zugejubelt haben und gesagt, oh, Dieter Müller, und du hast die Menschen halt auf eine andere Weise glücklich gemacht.
Das ist das Besondere ja auch jetzt hier bei der ganzen, bei dem Gastspiel, das Abschiedsgastspiel, dass Leute kommen, die 1983 beim ersten Gastspiel dabei waren und sich erinnern und da fließen sogar Tränen, weil die mit Salome groß geworden sind. Und das ist toll, da kommen die Kinder von damals heute mit ihren Kindern zu uns und das ist ganz toll.
Fußballstar und Künstler, das sind ja schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Also vielleicht können Sie mal beschreiben, was verbindet Sie beiden eigentlich?
Wir sind Künstler, jeder auf seine Weise.
Der Ballkünstler.
Ja, genau.
Sozusagen. Ach so. Ich denke mal, was der Harry und ich verbinden, wir lieben Menschen. Also ich bin ein Menschenfreund. Also ich bin jetzt 64, ich bin immer noch, werde jetzt 65, habe ich auch schwierige Momente mit meinem Herzinfarkt generell erlebt, auch in meiner Fußballzeit. Viel Höhen und Tiefen, aber ich habe mich immer für Menschen interessiert und für mich war das wichtig und so war es auch beim Harry, als ich ihn damals kennengelernt in Köln. Also es ist ein Poet für mich. Und ich habe schon gesehen, das ist ein großartiger Mensch. Und das merkt man halt auch, wenn man ein Menschenfreund ist, merkt man das relativ schnell, ob es jemand gut meint mit einem oder ob jemand nur irgendwie ein dummes Zeug erzählt.
Ich bin positiv sprachlos.
Und wenn man einmal so eine enge Verbindung hatte, dann macht es wahrscheinlich auch nichts, wenn man sich eine Weile erstmal nicht mehr sieht und man sich dann wieder trifft, dann hat man gleich wieder die Verbindung, oder?
Man vergisst die lange Zeit, die dazwischen lag.
Freundschaft hat ja nicht immer was mit, dass man sich oft sieht, sondern ich meine mal so, ich kenne den Harry so lange und wenn der Harry mich morgen anrufen würde in Berlin oder was, wo er jetzt lebt und würde sagen, Mama, Müller, ich brauche dich hier, dann wäre ich da, Gewehr bei Fuß und ich weiß, das wäre bei ihm genauso und das macht ja auch dann auch eine außergewöhnliche Freundschaft aus.
Sehr schön, ja, stimmt. Schön.
Dieter Müller, herzlichen Dank, dass Sie sich eingemischt haben und uns ein bisschen an diese Zeit in Köln erinnert haben.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao.
Tschüss, mein Freund.
Dieter Müller.
Bleib gesund.
Du auch. Ciao.
Ciao.
Dieter Müller, Ex-Präsident von Kickers Offenbach in HR1. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Harry Owens.
HR1 Talk.
Heute bei uns zu Gast der Chef des Traumtheater Salome. Mit bürgerlichem Namen heißt er Harald Suhr. Doch alle Welt kennt ihn unter dem Künstlernamen Harry Owens. Wie sind Sie zu dem gekommen?
Also eigentlich rede ich gar nicht gerne darüber. Das hat etwas mit dem Krieg zu tun damals. Okay. Ich bin ja 1944 geboren. Mein Vater war da eigentlich auch ziemlich wie alle Väter auf gewisse Weise aktiv. Mhm. Und deswegen habe ich sehr früh diesen Namen mir zugelegt und auch eintragen lassen. Er ist also behördlich erfasst und man akzeptiert das auch so.
Ja, für Sie ist es einfach, das ist Ihr Name und auch...
Alles andere möchte ich gar nicht wissen, weil wenn du abgestellt wirst als Kind nach dem Krieg, ist das schon traurig, eigentlich.
Ja, gleich füllt Harry Owens den HR1-Fragebogen aus. Harry Owens ist ein Poet. Mal sehen, was er daraus macht. Ich werfe Ihnen jetzt ein paar Stichworte zu, so ähnlich wie den goldenen Apfel der Fantasie, von dem Sie so gerne sprechen. Und mal gucken, was aus den Stichworten passiert. Mein schönstes Privileg als Träumer ist?
Träume umzusetzen.
Es bleibt eben nicht beim Träumen, ja? Genau, es bleibt nicht beim Träumen.
Nein. Mhm.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Keine Ahnung.
Egal. Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war, bin ich das erste Mal nach Indonesien, nach Bali geflogen bin, ohne Bus, einfach so und kam dann ins Paradies, weil da leben Menschen, die unheimlich kreativ sind, die eigentlich mir sehr liegen. Weil da gibt es zum Beispiel, früher gab es so wie in Worpswede so eine Künstlerkolonie. Und das war mein Magnet, das hat mich dahin gezogen einfach.
Stolz bin ich darauf?
Ja, ich bin stolz darauf, dass ich vielen Menschen auf meiner langen Lebensreise auch helfen konnte.
Kinder?
Liebe ich als Publikum und im Familienbereich, aber ich selber wollte keine, wollte auch gar nicht heiraten.
Mein Lieblingsessen?
Tja.
Also, immer noch der Gulasch, würde ich jetzt tippen.
Ja, esse ich auch ganz gerne, weil ich muss den Köchen immer sagen, das macht man einfach ohne Paprika. Paprika, das schmeckt nämlich nicht, und Kartoffeln, sondern einfach nur Zwiebeln, Öl, Fleisch drauf, Paprika rein, jede Menge, aber Pulver und dann schön kochen, lecker. Mhm.
Ich hasse es, wenn.
Ja, ich hasse es wirklich, wenn der eine über den anderen spricht, wenn derjenige nicht dabei ist.
Glück bedeutet für mich?
Ach, wenn ich ausschlafen kann.
Ist das selten? Sie müssen doch nur abends eine Stunde arbeiten.
Nee, auch so, das macht schon. Also ich meine, Glück bedeutet, also wenn jetzt zum Beispiel das Publikum am Abend so applaudiert, das ist eigentlich das Besondere. Und natürlich auch andere, also Künstler, ich sag mal, so weit zu unterstützen mit choreografischen Möglichkeiten und so weiter und Kostümen und solchen Sachen. Und das ist dann ein Erfolg dann für den Künstler nachher. Ne? Das ist ja auch die wichtige Arbeit der Akademie.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Die Demokratie selber.
Bereut habe ich?
Tja, was habe ich bereut? Ich wollte immer auswandern. Ich wollte da in der Künstlerkolonie in Bali leben, aber ich hatte ein bisschen Angst vor der ärztlichen Versorgung. Das war ja damals noch nicht so.
Das ist verständlich.
Und das war der einzige Grund, sonst wäre ich dann wahrscheinlich dort.
Peinlich war mir zuletzt.
Ja, mir war peinlich, als ich mit der Bahn gefahren bin, stell fest, dass ich wollte ich ein Ticket und ich musste zu einem Termin. Und bin dann so gefahren. Und das war mir wirklich peinlich. Ich hab immer auf die Tür geguckt und gedacht, oh Gottes Willen, wenn da eine Kontrolle kommt.
Durch aber das Leben getrennt, aber beim Schwarzfahren werden sie peinlich.
Okay. Nein, das war Verlegenheitsfahrt.
Ja.
Keine Schwarzfahrt.
Gut. Der Glaube?
Ja, der Glaube ist, wie es so schön heißt, die Hoffnung der Dinge.
Ich habe Angst vor...
Ja, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mal sterben muss.
Wolken sind für mich?
Wolken sind Augenspiel, Wunder der Himmel.
Sammeln Sie die noch?
Ja, doch, immer noch.
Indem Sie Fotos machen, oder wie sammeln Sie?
Auch Fotos, ja, auch so. Da kann ich mich hineinträumen eigentlich. Also ich komme oft zu spät, wenn ich Termine habe. Zum Beispiel war ein Zusammentreffen mit dem jetzigen Freund von mir, der Jens, der bei einer großen Unternehmung auch bei Immobilien war. Und wir hatten uns verabredet, weil ich Räumlichkeiten für die Akademie suchte. Und ich kam 2 Stunden zu spät. Er war aber noch da. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich eine Mohnblumenwiese gefunden habe. Voll Mohn, wunderschön. Und da habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben, habe ich ein Theaterstück geschrieben über das Meer in das Reich der Sonne. Und seitdem sind wir gute Freunde.
Wer 2 Stunden wartet, weil sie in der Mohnwiese sitzen, der muss ein Freund sein. Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Harry Owens. Vielen Dank.
Gerne.
Harry Owens leitet seit 1981 das Traumtheater Salome. Man kann sagen, Fantast und Unternehmer. Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Ja, doch schon. Man bewegt sich ja wirklich so zwischen Traum und Wirklichkeit, ist schon klar. Die Wirklichkeit nimmt oft überhand, aber da muss man dann stark sein. Das ist die Erfahrung, aber auch dann nachher der vielen Jahre. Früher hat man sich über alles aufgeregt, heute gehst du das ganz cool an. Wenn das Problem groß ist, lässt man es einfach auf sich zukommen und verkleinert es.
Das Verkleinern ist das Problem. Können Sie Probleme aussitzen?
Nee, nicht unbedingt. Also habe ich keine Zeit für. Ich wisch die vom Tisch.
Okay.
Im positiven Sinne. Also die löse ich.
Okay.
Das ist eine Lösung dann.
Für wie viele Mitarbeiter tragen Sie so Verantwortung in der Regel?
Ja, es sind, sagen wir mal, rund 20 Leute damit verbunden dann.
Da muss schon Geld reinkommen in die Kasse.
Auch, ja.
Wie war das zum Beispiel damals, als das Zirkuszelt geklaut wurde, haben Sie vorhin erzählt, da steht doch so ein Betrieb eigentlich vor dem Nichts.
Also das ist ja ein Theaterbau gewesen und war optisch auch sehr schön anzusehen. Es war eigentlich ein Gesamtkunstwerk, das Ganze.
Mhm.
Und das hat das Gericht anders gesehen. Und da wurde der Schaden, der 1,2 Millionen war, reduziert auf 75.000, weil die gesagt haben, naja, das ist so und so alt schon und das Eisen und das und so weiter. Ne? Und das war natürlich insofern klar. Aber du kannst jetzt nicht lange weinen und du musst einfach jetzt von jetzt auf gleich überlegen, okay, was machst du jetzt? Okay, dann muss man schauen, wo kriegt man ein Theater her? Bauen geht nicht, die Zeit dauert so lange. Da musst du das irgendwie organisieren. Und dafür hat man Freunde, telefoniert man in der Welt rum und dann auf einmal sagt, ja, wir haben. Okay, und dann verwandle ich das in das Traumtheater Salome. Weil ich habe ja sehr viel Material, also Vorhänge, Bühnenbilder und das ist ja alles da.
Aber am Schluss zählt doch das Geld. Also letztlich müssen Sie doch als Unternehmer agieren. Vor dem Künstler,
ja, das
oder?
Ist richtig, natürlich, klar. Und deswegen verbindet man sich mit Unternehmen, die gewisse Sachen übernehmen auch. Und die bewahren uns dann vor vielen Dingen. Das heißt also, das geht vom Strom bis zum Heizen, bis zum was weiß ich, das sind ja alles elementare Kosten. Und das ist schon sehr, sehr viel.
Dafür haben Sie einen Sponsor dann gefunden, der solche Sachen macht. Kann man noch kreativ sein, wenn die unternehmerische Last auf einem liegt und man nicht weiß, kriege ich im nächsten Monat 20 Gehälter bezahlt, weil das Zelt in dieser Woche halt leider mal nicht so voll war?
Wenn ich das nicht als Spiel ansehen würde, das Ganze, dann würde das so passieren, wie Sie sagen.
Ja.
Aber ich sehe das nicht so. Ich sehe das als Spiel. Es ist ein Lebensspiel und ich habe mich darauf eingelassen und ich muss damit klarkommen. Und es belastet mich nicht groß.
Woher nehmen Sie diese Gelassenheit? Bewundernswert.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich trinke gerne mal ein Glas Wasser, klares Glas Wasser. Welche Firma ist das?
Sie suchen schon den nächsten Sponsor. Durchschaut. Die Firma wird jetzt nicht erwähnt.
Das ist der Umgang mit dem Menschen. Weil er hat das schon eigentlich richtig gesagt. So, du bist ein Mensch, der offen ist für andere Menschen. Und dadurch kommt so viel Positives. Auch selbst eine naive Frage ist etwas Positives, ja? Dass es dann so eine Frage überhaupt noch gibt und so weiter. Es ist zum Beispiel, dass die Leute sagen, okay, man sitzt an 6er-Tischen. Dann kommen die Anrufe, die meistgestellte Frage im Theater. Was mache ich, wenn ich mit dem Stuhl so sitze am runden Tisch mit dem Rücken zur Bühne?
Man dreht den Stuhl um.
Ja, ich sage denen, ja, darauf kommt ja keiner erstmal. Dann sage ich, sie kriegen einen Spiegel oder sie drehen den Stuhl rum. Und dann sagen die, ach ja.
Harry Owens über seine Arbeit als Unternehmer.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Harry Owens vom Traumtheater Salome. Bis zum 3. Februar gastiert er noch in Frankfurt zum allerletzten Mal. Sie haben das Gastspiel verlängert und am letzten Tag gibt es eine Benefizveranstaltung. Worum geht's da?
Es geht um den toten Winkel zwischen einem LKW-Fahrer, zwischen einem großen Auto und den Kindern, die am Straßenrand schnell über die Straße wollen. Ist keine Blickverbindung. Das sollte man den Kindern ein bisschen beibringen, weil es passieren oft Unfälle bis zum Tod leider, dass Kinder überfahren werden. Und da wollen wir gerne etwas für tun. Und deswegen spielen wir. Ich bin bei Roundtable. Das ist ein Service-Club, der das übernimmt. Und dann, auch wenn ich nicht mehr da bin, dann dafür sorgt, dass auf Schulhöfen und so weiter Trucks parken und die Kinder das Gefühl kriegen und dann auch Freude daran haben, sich mit dem LKW-Fahrer zu kontakten auch, ne?
Also die Einnahmen von einer Veranstaltung werden an diesen Verein gespendet, damit diese Trucks den Kindern an den Schulen beibringen, wie man sicher über die Straße kommt. Und wir verlosen jetzt 3x2 Eintrittskarten für das Traumtheater Salome. Wenn Sie die folgende Quizfrage beantworten: Wie alt war Harry Owens, als er getürmt ist aus dem Internat zu seinem Onkel nach Spanien? Wie alt war Harry Owens, als er geflohen ist, aus seiner Sicht, ins Leben nach Spanien? Wenn Sie die Antwort wissen, 0800 155 4x die 1, 0800 155 4x die 1 oder im Internet auf hr1.de. Da haben Sie die Chance auf 3x2 Freikarten für das Traumtheater Salome. Wenn Sie sich jedes Jahr auf das Drachenbootrennen beim Frankfurter Museumsuferfest freuen, dann hat auch das was mit unserem Gast zu tun, denn auch das war damals eine Idee von Harry Owens. Das Drachenbootrennen gibt es bis heute. Wie kamen Sie eigentlich dazu, damals das Museumsuferfest in Frankfurt zu organisieren?
Ich habe ja 10 Jahre lang Straßentheater gemacht in ganz Deutschland. Ich habe sogar in 60er, 70er Jahren auf dem Römer ein historisches Straßenfest gemacht mit alten Karussell. Also es hat mir immer Freude gemacht, Inszenierungen zu machen, große. Das heißt, ich habe Innenstädte verwandelt in bestimmte Themen. Und durch Zufall, das war damals, als der Hauf noch Oberbürgermeister war, dann kam das ins Gespräch und irgendwie habe ich gesagt, oh ja, ich mache das, das möchte ich gerne machen. Und dann haben wir das Museumsfest ins Leben gerufen. War direkt beim ersten Mal eine Riesensache. HR war auch dabei. Und das war das erste Mal, wo wir auch alle Medien unter einen Hut bekamen. Das heißt also, normalerweise sagen die, auch wenn der mitmacht vom Fernsehen X, dann mache ich nicht mit. Und so auf alle machten sie mit. Ob das die FAZ war oder die Neue Presse, egal wer, jeder hat mitgemacht. Und das war toll. Und dann hat jeder für sich zwar Werbung gemacht, aber letztendlich auch für den anderen. Und das ist ja eigentlich auch eine Sache. Und das war dann für uns also ganz wichtig, dass man auf beiden Seiten das macht, das Wasser mit einbezieht. Deswegen haben wir die Gondeln aus Venedig geholt. Deswegen haben wir die Drachenboote von Singapur hergeholt. Deswegen haben wir Stroh vom Titicacasee einfliegen lassen. Und die Strohbauer haben unten Stroh gebaut, Boote gebaut. Camino Burana, die großen Inszenierungen gemacht, das große Feuerwerk, ein Spaziergang in den Gärten am Himmel. Also alles tolle Sachen, an die sich die Leute auch sehr gerne noch dran erinnern.
Das große Feuerwerk auf dem Fluss gibt es bis heute, das Drachenbootrennen gibt es auch bis heute. Sind Sie manchmal heute noch da und gucken sich das an?
Ja, das ist also, da tut ja die Seele schon manchmal ein bisschen weh. Also muss ich wirklich sagen, also man hat einfach diesen Kilometer einfach gestrichen. Da waren die Maler, die Bildhauer, die aktiven Künstler und so weiter. Es gab ja immer künstlerische Projekte. Selbst Yoko Ono war hier mit großen Projekten. Und das haben die gestrichen. Und das finde ich eigentlich traurig.
Sie haben in Frankfurt gelebt. Wie haben Sie die Stadt damals erlebt?
Ja, ich hatte für die Stadt selber ja wenig Zeit. Aber trotz alledem, es gab ja Leute, irgendwie traf man sich sehr schnell. Auch die Unterstützer, wie Ammerschläger früher. Das war so ein alter Indianer, der hat was für die Stadt gemacht. Das waren Leute, die alle irgendwie für die Stadt was machen wollten. Und ich habe denen irgendwas Schönes gesagt, was man machen könnte. Und da haben die das voll unterstützt alle. Und das war nicht toll.
Was waren so Ihre Lieblingsorte damals in der Stadt, als Sie hier gelebt haben?
Ja, ich meine, mein alter Freund im Grauen Bock in der Riddergasse, da gehe ich immer gerne hin. Ja, klar, das gibt es richtig gestandenes Essen und alles frankfurterisch.
Und das sind Orte, die Sie auch heute noch wieder aufsuchen, wenn Sie zu Besuch sind?
Die rühre ich auf, dann gehe ich sehr gerne in die kleine Markthalle oder auch auf der Konstabler Wache. Also so viel habe ich noch nie gesehen, trinken die Leute da wie nirgendwo auf der Welt. Da ist man einfach zusammen und ja, ist schön irgendwo. Und man quatscht miteinander und irgendwo findet die Stadt dann an verschiedenen Orten statt. Das ist genauso da, Ecke Elbestraße da, wo man draußen Bütchen isst, da stehen dann 100 Leute oder 200 Leute, trinken Bier aus der Flasche. Ja, aber das gibt es nirgendwo. Ich finde das toll, diese Gegensätzlichkeiten auch. Ne?
Was mögen Sie an Frankfurt heute, wenn Sie hier sind?
Ich kann ja nur ein Wort, Agebege, so. Aber nee, ich mag gern so den Slang hören und die Menschen erinnern sich gerne an mich und ich gehe gerne durch die Stadt.
Haben Sie sich an Apfelwein gewöhnt?
Nein.
Der Kölner, der muss seinen Kölsch haben.
Das ist wohl richtig. Also ich muss dann schon mit Freunden 3, 4 getrunken haben. Das ist mir zu sauer.
Harry Owens über seine Zeit in Frankfurt.
HR1 Talk.
Nun ist also Zeit, Abschied zu nehmen. Das Traumtheater Salome wird seine Pforten schließen. In Frankfurt gastiert es zum letzten Mal. Wissen Sie schon, wann endgültig Schluss ist?
Wer weiß das schon?
Also nach Frankfurt ziehen Sie weiter, wohin?
Naja, es gibt noch 4 Städte zur Auswahl, vielleicht sogar 5. Ich weiß noch nicht genau. Das ist einmal München, Hamburg, Berlin und natürlich als letzte Stadt dann Köln, wo es entstanden ist. Vielleicht Mannheim noch dabei, weiß ich aber noch nicht genau.
Sie wissen das noch gar nicht so genau.
Nee, okay. Nee. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch erstmal das werden wir auch beibehalten. Seit 2000 gehen wir auf Deutschland-Tournee immer. Das heißt also, mit Bus und Truck spielen wir in festen Theatern jeden Tag eine andere Stadt, andere Bühne. Das machen wir immer weiter noch. Und ich will ja mit den jungen Leuten dann auch rausgehen. Es liegt auch in meiner eigenen Verantwortung, dass ich mich mehr um die jungen Künstler kümmern, um zukünftige Projekte, die andere Menschen auch ohne Probleme weiterführen können.
Es gibt also keine Nachfolger in dem Sinne, der das Projekt so, wie es jetzt ist, weiterführen könnte. Das heißt, Sie hören auf, weil Sie müde sind, weil es zu anstrengend wird oder weil Sie keine Lust mehr haben? Das ist es alles nicht. Warum hören Sie auf?
Das ist eine Verantwortung. Wenn ich morgen wirklich, ich sag mal, in eine andere Welt reise, so plötzlich wird das machen. Ich kenne jemanden, der das könnte, aber derjenige würde trauern und würde wahrscheinlich da ein bisschen zu viel Alkohol trinken. Also ich sag mal so.
Verstehe.
Ich habe das schon alles irgendwie durchgescheckt und ich glaube nicht, dass und das einfach zu verramschen, das wäre zu schade.
Was wird dann aus Ihnen, wenn es das Traumtheater in dieser Form nicht mehr gibt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie zu Hause den ganzen Tag im Ohrensessel sitzen.
Nee, auch das, um Gottes Willen, das mache ich auf der Bühne.
Eben, genau.
Nee, also ich werde schon weiterhin malen, Sachen entwerfen. Ich werde auch wieder weiterhin reisen. Ich reise ja nicht jedes Jahr. Und ich möchte gerne neue Darstellungsformen entwickeln für die Bühnen der Welt. Und das ist eigentlich mein Traum immer schon gewesen. Und den realisiere ich jetzt auch nebenbei, wo wir auch hier arbeiten. Das kleine Mädchen haben Sie auch gesehen, das mit 14 Jahren auf der Bühne. Und da gibt es einige, die sehr talentiert sind. Aber es geht ja nicht nur um die Kreativität. So eine Arbeit muss man, da muss man proben, jeden Tag und dann muss das Kind natürlich auch noch Schule und das und Fernkurs und ich weiß nicht was. Sie sprechen alle Englisch schon und so weiter. Mhm. Ne? Das ist toll.
Was soll aus dem tollen Zelt werden?
Ja, das wird kein Problem. Also es gibt schon einen Gedanken, auf dem Tempelhof in Berlin, da die Akademie fest zu platzieren und damit in Verbindung einmal im Jahr den Preis der Faszination international auszurufen. Das heißt also, in Paris findet das Zirkusfestival statt und in Monaco. Paris war ich jetzt viele Jahre in der Jury und da ist leider immer ein bisschen Klüngel und so. Ne? Und dann ist das, ich sag mal...
Ein Kölner beschwert sich über Klüngel?
Ja, ein bisschen. So, da ist die Kreativität natürlich, bleibt im Nachhinein. Sie sagten ja auch, nicht immer schneller, immer höher, Salto und was weiß ich, sondern wirklich die Kreativität. Und das ist ja das, was die Menschen eigentlich fasziniert. Und deswegen auch der Preis der Faszination. Das möchte ich gerne in Berlin ausrufen. Ich möchte gerne, dass die Künstler wirklich, dass man die kreativen Künstler zusammenführt. Und da wird bewertet die Choreografie, der Grundgedanke, das Kostüm, die Musik und all das Ganze, was dazu gehört, um Menschen zu begeistern.
Ideen hat der Mann noch viele, viele, viele. Harry Owens, herzlichen Dank für den Besuch. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich ganz einfach.
Ja, ich habe aber trotzdem noch die Bitte, dass wir am morgigen Abend um 19 Uhr eine Musikveranstaltung machen. Das ist eines aus den Reinhardt-Leuten. Wie kennt ihr, jeder kennt ja Stuttgart Reinhardt. So Klassik und Gypsy-Musik und so weiter. Sehr interessant. Und das findet morgen Abend ab 18 Uhr statt. Und das, was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, der Mensch erkennt die Welt nicht an dem, was er ihr entnimmt, sondern an dem, was er an Träumen hinzufügt.
Harry Owens. Das sollen die Schlussworte dieser Sendung sein. Herzlichen Dank für den Besuch, dass Sie uns nochmal besucht haben, bevor das Traumtheater weiterzieht.
Vielen Dank.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt den hr1 Talk auch als Podcast im Internet auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen noch einen schönen Sonntag und schöne Träume.
hr1. Genau meins.